Spätzlespress, der Baden-Württemberg-Podcast aus Berlin. Heute Kultur, ein Fundament der Demokratie? Im Gespräch Tina Lorenz und Jens Balzer.
Nach einer viel zu langen Pause haben wir endlich wieder die Zeit gefunden, eine neue Folge des schönen Podcasts Spätzlespress aufzunehmen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute tauchen wir tief in ein Thema ein, das sowohl unsere Kultur als auch unsere Gesellschaft in den letzten Jahren doch nachhaltig beschäftigt hat. Nämlich die Bedeutung von Kultur für die Demokratie. Es freut mich sehr, dass Sie wieder reinhören. Mein Name ist Rudi Hochfliet. Ich bin Staatssekretär der Landesregierung Baden-Württembergs, zuständig für Medienpolitik unter anderem. Und ich bin Bevollmächtigter des Landes Baden-Württemberg beim Bund. Und ich bin der Gastgeber in diesem Baden-Württemberg-Podcast aus Berlin. Kunst und Kultur steht in Zeiten knapper Kassen, in Zeiten, in denen Verteidigung und Wirtschaftskrise und Klimakrise viel Geld abverlangen und zugleich die Kassen leer sind, da steht Kultur auf der Sparliste. Aber machen wir da alles richtig, wenn wir das tun? Ist Kunst und Kultur nur die Petersilie auf dem Braten? Nur etwas für bessere Zeiten? Oder brauchen wir gerade in Zeiten, in denen die Demokratie unter Beschuss steht, in der uns eine gesellschaftliche Auseinandersetzung entgleitet, eine Auseinandersetzung, die immer härter, konfrontativer wird, ja gnadenlos wird, brauchen wir da nicht sogar mehr Kultur? Kultur als Denkanstoß, Kultur als Impulsgeber, Kultur als Diskussionsraum. Welche Rolle spielt Kunst in einem politischen Klima, das von Debatten über Freiheit, Gleichberechtigung, politische Korrektheit geprägt ist? Und wie können wir inmitten dieser Empörungskultur und Diskurse Raum für echten Dialog schaffen? Diese Frage möchte ich heute mit zwei herausragenden Gästen beleuchten, die ja aus erster Hand über die Schnittstellen von Kultur, Kunst und Gesellschaft sprechen können. Beide waren auch schon jeweils bei Veranstaltungen dieses Jahr zu Gast in der Landesvertretung. Wir kennen sie also und ich freue mich sehr darüber, dass sie meiner Einladung zu einem weiteren Austausch gefolgt sind und sich heute die Zeit genommen haben, mit mir zu sprechen. Herzlich willkommen, Tina Lorenz und Jens Balzer. Ich möchte Ihnen kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen und dann fangen wir gleich an. Wir machen das immer so mit einer spielerischen Einführung, Frage-Antwort. Zum Aufwärmen. Tina Lorenz ist Kuratorin und Expertin für Medienkunst am ZKM. Renommiert. Das kennen alle in Baden-Württemberg, dem Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe. Sie setzt sich intensiv mit der Frage auseinander, wie Kunst und Kultur nicht nur ästhetische Erfahrungen bieten, sondern auch als Plattform für gesellschaftliche Diskussionen und demokratische Prozesse dienen können. Es ist eine Freude, Sie heute hier zu haben. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Und unser zweiter Gast ist Jens Balzer, ein renommierter Kulturjournalist, Autor, bekannt für scharfsinnige Analysen der Popkultur. Und in seinem jüngsten Buch After Woke beschäftigt sich Jens Balzer mit den Auswirkungen der sogenannten Woken-Kultur und der Kultur der Empörung. Beides ist da, die unsere Gesellschaft und ihren Debatten zunehmend sogar den Stempel aufdrücken. Aber ich kann von meinem Team schon mal ausrichten, dass auch die anderen Bücher auf reges Interesse gestoßen sind und nicht nur gelesen, sondern auch verschenkt wurden. Herzlich willkommen hier im Podcast.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich aufs Gespräch, aber bevor wir da einsteigen, eine kurze Fragerunde.
Don Quixote oder Hamlet?
Don Quixote.
Ich würde sagen, eher eine selbstwirksamere Figur, wenn ich es mir aussuchen könnte.
Bitte.
Aber Hamlet als klassische Theaterfigur spricht mich dann doch eher an.
Don Quixote.
Pogo oder Tango?
Keins von beiden. Ich mag Tanzen nicht.
Rein biografisch muss ich natürlich sagen Pogo.
ich mache zwischen E und U jetzt wenig einen Unterschied, aber aus der ZKM-Warte aus natürlich Akusmatik.
Maultaschen oder Spätzle?
Spätzle.
Jetzt, wo ich weiß, was eine Spätzlepresse ist, nur noch Spätzle.
In schwäbischen Restaurants in Berlin keins von beiden.
Sondern?
Nur in Schwaben selbst.
Okay, alles klar.
Schallplatte oder Streamingdienste?
Oh, das ist ja nur einfach Schallplatte.
Theoretisch Schallplatte, faktisch Streamingdienst.
Macht für uns alles keinen Unterschied, wir machen beides hervorragend. Kann ich mich nicht entscheiden? Darf ich mich nicht entscheiden?
NFT-Kunst oder Ölgemälde?
Der ist schwierig.
Da ich schon Schallplatte gesagt habe, Ölgemälde.
Und was sagt das ZKM dazu?
Das ZKM hat Ölgemälde in seiner Sammlung.
Ich weiß.
Deswegen kann ich sagen Ölgemälde. Das ist total in Ordnung. Es hat auch NFTs in der Sammlung. Meine Privatmeinung zu NFTs ist ein bisschen kritischer.
Ich glaube, wir sind uns einig. Ölgemälde. Ja, vielen Dank erstmal.
Das waren schwierige Entweder-Oder-Fragen.
Ja, aber das ist ja auch in Ordnung, weil also wir reden ja über Kunst und Kultur, vielleicht auch als Impulsgeber, als Lieferant von Denkanstößen für eine Gesellschaft, die ein bisschen durcheinander und orientierungslos geworden ist. Und da braucht man Reflexion. Ist das eine These, die haltbar ist? Hat Kunst und Kultur eine Aufgabe in dieser Zeit für kulturelle Bildung, für Diskussionen, für Debatten über die Gesellschaft, wo wir hinwollen, wie unser Leben aussehen soll, in einer Zeit doch disruptiver Veränderungen?
Absolut. Also ich würde sagen, Kunst und Kultur hat schon immer einen Bildungsauftrag. Deswegen ist sie ja auch überwiegend öffentlich gefördert. Und gerade in einer Zeit, wo die Themen wahnsinnig komplex sind, kann Kunst einen sinnlichen Zugang schaffen. Also einen, den man nicht intellektuell erfahren muss, wo man nicht viel gelesen haben muss, nicht viel Bildung braucht, sondern der für alle zugänglich ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil einfache Wahrheiten sind heutzutage oft auch falsche Wahrheiten.
Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Schön, dass wir gleich am Anfang drauf kommen, weil ich würde die Frage etwas verhaltener beantworten, weil ich das Gefühl habe, dass viel zu große Bereiche der Kunst, viel zu viele Künstlerinnen und Künstler gerade mit einfachen Antworten irgendwie unterwegs sind. Ich würde mir gerade jetzt eine Kunst wünschen, die sich auf das, was Sie gerade gesagt haben, auf das Sinnliche konzentriert, auf die ästhetische Erfahrung, auf die Unterbrechung des Alltags, auf die Erschaffung von früher, wir sprachen mal in den 90ern von temporären autonomen Zonen, also dass man etwas anderes macht als das, was man gewöhnt ist, und große Teile der Kunst glauben, dass sie jetzt gerade sehr viel Verantwortung übernehmen müssen, um aktivistisch in die Politik einzugreifen. Das halte ich für einen Fehler.
Gut, schöne These. Ist das dann eher Kunst als Erholung? Als Ablenkung vom Alltag?
Nein, das habe ich so nicht gesagt.
Ich frage ja nach.
Ja, aber der Begriff der Erholung klingt jetzt bei Ihnen gleich so pejorativ. Das würde ich so nicht sehen. Also ich glaube, das klingt so wie eine Kunst als Wellness. Das habe ich wirklich nicht gemeint. Ich glaube, die interessantesten Theaterabende, die ich gesehen habe und die auch interessantesten Konzerte, in denen ich war, die waren alles andere als erholsam, sondern die waren eher anstrengend. Aber man ging dann vielleicht mit einer gewissen aus der Anstrengung geborenen Katharsis oder Reinigung irgendwie aus diesen Veranstaltungen heraus. Nein, das meine ich nicht. Aber ich glaube, dass irgendwie eher in dem Sinne, dass es unsere Bedürfnisse unterbricht oder in Frage stellt oder verstört, irgendwie auf diese immer komplexer und unübersichtlicher werdende Welt mit einfachen Antworten zu reagieren. Das ist überhaupt nicht erholsam, sondern im Gegenteil. Ich glaube, je mehr Kunst uns lehrt, Ambivalenzen auszuhalten und Widersprüche auszuhalten, desto anstrengender, aber desto wertvoller wird sie auch.
Ja, die Welt will unterhalten werden, aber sie gehört verstört. Heißt das so schön? Ich finde den Gedanken der temporären autonomen Zone total schön, weil, soweit ich mich erinnern kann, hat Hakim Bey, der das ja erfunden hat, den Begriff, damit auch gemeint, das ist ein Ort, wo wir zusammenkommen und wo andere Regeln gelten als im Rest der Gesellschaft. Und Kunst- und Kulturorte als dritte Orte, also als Orte, die eben nicht die Arbeit sind, die Schule sind, das Heim, sondern die eben als dritter Ort auch eine Begegnung möglich machen und auch eine Diskussion möglich machen, finde ich unfassbar wichtig, gerade weil der dritte Ort zunehmend digital wird und dort auch zunehmend sich in Filterblasen bewegt. Und das heißt, wir brauchen diese Orte, wo wir noch zusammenkommen und wo wir Leuten begegnen, denen wir vielleicht sonst nicht begegnen würden.
Und wir stellen immer wieder fest, dass solche Utopien, das, so wie Hakim Bey das formuliert hat, Anfang der 90er Jahre, das ist ganz interessant, weil es wurde einerseits aufgegriffen irgendwie in Berlin der Nachwendezeit, also mit den offenen Räumen, in denen dann besetzte Häuser, in denen Techno-Clubs aufgemacht wurden. Da haben wir damals alle mit großer Begeisterung Hakim Bey gelesen mit diesen Thesen. Und natürlich war es auch irgendwie die Euphorie in den Anfängen des Internet. Also das war Anfang der 90er irgendwie, als das noch wirklich in den sogenannten Kinderschuhen steckte. Da dachte man wirklich, das gesamte Internet ist so ein dritter Raum und ein Raum, der auf den multinationale Konzerne niemals werden zugreifen können. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber die Frage ist dann eben auch, wie man solche Utopien auch in mittlerweile so okkupierten Räumen wie dem Internet dann wieder, da würde mich sehr interessieren, Frau Lorenz, was Sie dazu denken, irgendwie auch mit künstlerischen Mitteln dann wieder öffnen kann. Wir müssen auch gerade ganz, ganz viel wieder öffnen, was uns irgendwie weggenommen wird, oder?
Absolut. Also das war ja schon damals eine Utopie. Also als es die Declaration of Independence of Cyberspace gab. Das war, glaube ich, 95 oder so. 93 ist eBay gegründet worden, Amazon kurz danach. Also das waren schon kommerzialisierte Räume, als das noch hieß, ja, ja, hier treffen sich irgendwie unabhängig von Ansehen. Genau. Und es trifft sich sozusagen nur der Geist und ohne Ansehen von Geschlecht, Rasse und irgendwie äußeren Merkmalen. Das war schon damals ja eine Utopie, aber das Interessante ist ja, dass wir diese Art von Räumen brauchen und diese Utopien brauchen, auch um zu verhandeln, wie wollen wir eigentlich in Zukunft miteinander leben? Also wie begegnen wir uns noch zwischenmenschlich, wenn all unsere Interaktion durch Medien vermittelt wird? Also wir sehen uns jetzt ja auch gerade nicht im gleichen Raum, sondern ich sitze in Karlsruhe und Sie in Berlin. Und wenn ich flirte, ist das heutzutage auf Tinder. Wenn ich mich bewege im Internet, das ist alles mediiert. Und die Frage ist, wie verändert sich
dadurch? Ist das Digitale der neue öffentliche Raum?
Das ist es auf jeden Fall. Nur das ist ein durchkommerzialisierter Raum. Ja. Der ist ja gar nicht öffentlich, der sieht nur öffentlich aus. Und das ist das Problem. Also die sozialen Netzwerke, das sind Netzwerke, die privat besessen sind. Ja. Und in denen auch keine öffentlichen oder demokratischen Regeln gelten.
Ja. Wo findet am meisten die Kunst statt, auch die Auseinandersetzung? Im digitalen Raum oder weiterhin in den analogen, sage ich mal, Theatern, Schauplätzen?
Ich glaube nicht, dass es da einen Unterschied gibt. Ja? Also man kann Kunst überall rezipieren und auch überall machen. Wichtig ist nur, dass sie immer noch zwischen Menschen stattfindet. Mhm. Also es gibt Maschinen, die tatsächlich Bilder, Videos und Musik machen, aber alles durch Menschen gepromptet und auch von Menschen rezipiert. Also es gibt noch keine Robotermusik für Roboter, sondern die RezipientInnen sind immer noch Menschen.
Influencer, die nur noch zu Influencern sprechen. Genau. Ich bin ja von Hause aus Popkritiker und komme doch irgendwie aus einer Zeit, wo im Feuilleton angefangen so in den späten 80ern, frühen 90ern als Kritiker irgendwie, wo noch streng unterschieden wurde zwischen ernster Musik und Unterhaltungsmusik irgendwie und zwischen hoher Kunst und niedriger Kunst. Ich glaube, das ist irgendwie, dieses Generationenprojekt hat sich jetzt durchgesetzt, irgendwie diese Unterschiede ein für alle Mal zu verwischen und mittlerweile wünschen wir sie uns irgendwie zumindest in Teilen wieder zurück. Also die Frage ist, wenn wir, worüber sprechen wir, wenn wir über Kunst sprechen? Ich glaube, wir sprechen jetzt nicht mehr über Kunstwerke, Hochkunst, niedrige Kunst, also irgendwas, was sich klassifizieren lässt, aber wir sprechen eher über Möglichkeiten, mit ästhetischen Objekten oder Gegenständen umzugehen. Also die Frage ist eher, wie schaffen wir Reflexionsräume? Also alles, was uns auch in den sozialen Netzwerken begegnet, kann ja auf seine Weise Kunst sein. Die Frage ist eher, geht aber, glaube ich, eben weniger vom Sender aus, als vielmehr vom Rezipienten oder von der Rezipientin. Also wie können wir, und das ist, glaube ich, für unseren Umgang mit dem, was man Kunst nennen kann oder auch nicht, oder Kultur irgendwie ganz wichtig, wie schaffen wir Reflexionsräume und Möglichkeiten zur Distanzierung und alles das, was irgendwie, und die sozialen Netzwerke neigen natürlich, also auch in der normalen Rezeptionsweise, das wissen Sie ja beide, irgendwie einfach nur dazu, die Leute zuzuballern und immer mehr und die in Down the Rabbit Hole irgendwie so reinzuziehen irgendwie und schon deswegen gar keine Möglichkeit zur Reflexion mehr zu öffnen. Also wie unterbrechen wir das? Und ich glaube, wenn also eine reflexive Kunst oder auch eine Kunst der reflexiven Haltung zu dem, was an Zeichen, Meme, Soundbites, Fragmenten auf uns unaufhörlich einströmt.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das momentan eher auch die Unterscheidung ist. Ich weiß nicht, ob Sie mal irgendwo in einer großen, ich sag mal, Lebensmittel-Fastfood-Kette waren in den letzten Wochen und Monaten. Und zwar die Musikbeschallung dort besteht ausschließlich aus KI-generierter Musik mittlerweile. Mhm. Und das kann man ganz gut hören. Und das finde ich zum Beispiel auch sehr spannend. Also, dass die neuen Produktionsmittel auch dafür sorgen, dass wir uns mit einer ganz anderen Art der Unterscheidung jetzt mittlerweile beschäftigen müssen. Oder ist das interessant? Ist das menschengemacht oder ist das quasi Gebrauchsmusik, die halt so läuft, während ich meinen Burger esse? Oder ist das tatsächlich noch handgemacht und von Menschenhand komponiert?
Das ist interessant und das berührt aber auch, das berührt auch natürlich künstlerische Biografien, weil natürlich, ich gebe hier in Berlin viele, viele Künstler, Künstlerinnen aus dem, sagen wir mal, Techno-Bereich oder auch der avantgardistischen Elektronik irgendwie, die sich ihren Lebensunterhalt dafür, dass sie dann spannende Projekte machen könnten, zum Beispiel am ZKM oder an vergleichbaren Institutionen irgendwie, dann damit verdient haben, dass sie nebenher Soundtracks für Werbung, für genau solche, alles, was man so in dem weitesten Bereich unter Ambient irgendwie fasst, irgendwie, dass sie das hergestellt, komponiert, produziert haben. Und in dem Moment, wo das jetzt wegfällt, weil es von KI gemacht wird, da wird es irgendwie unmittelbare Auswirkungen auch auf die sogenannte Hochkunst oder Avantgarde elektronische Musik haben. So, das ist ein ganz, finde ich, ganz gutes Beispiel dafür, wie sich diese Bereiche miteinander irgendwie, ich glaube, niemand wird jetzt irgendwie dem hinterher trauen, ob jetzt irgendwie im Hosengeschäft irgendwie oder im Klamottengeschäft jetzt irgendwie KI-generierte oder andere Ambient-Musik läuft irgendwie. Aber es hat tatsächlich irgendwie Auswirkungen irgendwie auch auf das, was wir als im klassischen Sinne als Kunst bezeichnen.
Wir halten mal fest, wir sollten jetzt nicht anfangen zu sagen, Kunst und Kultur müssen jetzt eine politische oder gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und ihre Werke, Überlegungen danach ausrichten, sondern es braucht Räume, es braucht Freiheiten, wo sie sich entfalten können und daraus entstehen unter Umständen gewisse Auseinandersetzungen, die dann vielleicht auch die Gesellschaft weiterführen oder auch nicht. Ja? Also so eine politische Verantwortung ist vielleicht schwierig zu übernehmen. Zugleich brauchen wir dazu die öffentlichen Räume, weil ohne dass Kunst erkennbar ist, sichtbar, gibt's ja auch keine Anstöße im besten Sinne des Wortes und findet eine Auseinandersetzung mit bestimmten Themen auch nicht statt. Und es braucht Geld für Kunst und Kultur. Jetzt bricht das Geld gerade weg. Jetzt bricht vielleicht sogar, wie wir gerade von Ihnen gehört haben, Herr Balzer, auch so eine Einnahmequelle weg, weil das natürlich einfacher und leichter über KI zu realisieren ist, irgendwelche Jingles oder sowas. Ne? Wo kommt das Geld her? Wenn nicht von der öffentlichen Hand und wenn nicht durch extrem erfolgreiche Kunst, die sich verkaufen lässt, was ja nicht immer der Fall ist.
Die Frage ist das die Aufgabe von Kunst, sich gut verkaufen zu lassen? Also das ist im Kunstmarkt nochmal eine andere Geschichte als im Theater. Ja. Aber Kunst hat, glaube ich, auch noch andere Aufgaben, als sich verkaufen zu lassen. Und wir machen uns so ein bisschen die Räume auch selber kaputt. Mhm. Also ich weiß noch, Nachrichten im Internet. Das war mal möglich, sich im Internet zu informieren, was gerade so los ist in der Welt. Heutzutage ist das wahnsinnig schwierig, weil es keine öffentlich zugänglichen Nachrichtenquellen mehr gibt, außer man bezahlt eine Paywall. Und das ist für Leute, die das nicht tun, die sich das nicht leisten können, ganz schön schwierig rauszufinden, was in der Welt gerade so los ist.
Wirklich?
Ja, tatsächlich. Also und dann geht man
Tagesschau
halt.
Ist auf TikTok. Sind in den Social Media, um mal ein Beispiel zu nennen. Ja,
total.
Also nicht nur im analogen Fernsehen.
Absolut.
Also,
aber auf TikTok ist leider auch eine ganze Menge anderes Zeug los. Und dann geht man halt doch eher auf Telegram, wo einem irgendwie so Screenshots präsentiert werden. Also das ist heutzutage ganz schön schwierig. Und ich glaube, wir müssen diese Räume hart verteidigen, weil die sind wichtig. Mhm. Und je weniger Geld ein Kulturbetrieb hat, desto mehr wird er auch schauen, wie er eben noch irgendwie dieses wenige Geld strecken kann. Und dann gibt's halt doch mehr KI-generierte Inhalte und doch noch mehr so Sachen. Und das ist wahnsinnig schade, weil wir uns damit wirklich selbst eine reichhaltige und wichtige Kulturlandschaft kaputt machen.
Muss mehr privates Geld in die Kunst gesteckt werden?
Oh ja, klar, Sie können wie das, ich glaube, war das in Gera, wo Sie versucht haben, irgendwie den Namen des Theaters an einen privaten Sponsor zu verkaufen? Also ich meine, dann haben Sie halt das Coca-Cola-Theater. Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob das der Weg ist.
Ja, das haben wir in der Popkultur schon lange. Also die ganzen Stadien, die nach Autoverleihfirmen und Autofirmen heißen. Also wie ich schon sagte, ich komme ja aus einem Bereich, der eigentlich immer eher privatwirtschaftlich organisiert war. Also die Musikindustrie war natürlich immer, das ist eigentlich gerade der Inbegriff der privatwirtschaftlichen Unterhaltungsindustrie. Das Kino war immer privatwirtschaftlich organisiert irgendwie. Und es ist eher der umgekehrte Weg. Wir haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten, in der jüngeren Vergangenheit gemerkt, irgendwie, dass bestimmte Sachen, die lange privatwirtschaftlich funktioniert haben, einfach nicht mehr funktionieren. Das ist zum Beispiel, ich sprach vorhin schon, als wir HKMB anklangen, über die Techno-Szene in Berlin der 90er, irgendwie, was das für eine wahnsinnig kreative, was für ein Aufbruchsgeist da herrschte. Und wie viele Leute noch bis, sagen wir, so Mitte, Ende der Nullerjahre in die Stadt geströmt sind, irgendwie, um auch diese Stadt irgendwie, also auch hier wirklich Sachen gemacht haben, die aufregend waren. Und warum ging das? Weil die Mieten so billig waren. Unter anderem, weil es so viele freie Räume gab. Es gab immer noch, es gab bis zuletzt, also bis vor ein paar Jahren, gab es immer noch auch im Zentrum der Stadt freie Räume, leerstehende Gebäude, in die man einziehen konnte und dann Clubs öffnen. Das gibt es nicht mehr. Und dann gab es eine Zeit lang, um das Berliner Beispiel nochmal etwas weiterzuführen, dann vom Senat die Versuche, mir so die sich schließenden Räume künstlich offen zu halten, indem man subventionierte, indem man Künstlerstipendien ausgab, irgendwie etc. Diese Versuche werden jetzt gerade massiv eingestellt. Also da wird natürlich genauso, wenn nicht sogar noch stärker gekürzt, irgendwie als bei den klassischen hochkulturellen Leuchttürmen. Das heißt, es geht irgendwie auf beiden Seiten was verloren, was in dieser Art und Weise, glaube ich, erstmal nicht wiederkommen wird. Das heißt, wir sind sowohl im Bereich der Hochkultur als auch im Bereich der Popkultur an der Situation, wo wir, glaube ich, die Lage in, hier war gerade die Rede von 5 Jahren irgendwie, das in 5 Jahren nicht wiedererkennen werden.
Und ich glaube, Infrastruktur sollte gemeinschaftlich getragen werden. Ja, also es ist keine gute Idee, Straßen zu privatisieren, Schulen zu privatisieren. Also es gibt so Sachen, die sind für uns als Gesellschaft wichtig und die sollten wir uns gesellschaftlich leisten. Und Kunst und Kultur in all seinen Ausprägungen ist genau auch so ein Ding. Man sieht das total schön an den Stadtbüchereien. Die Stadtbüchereien haben in den letzten Jahren einen massiven Wandel vollzogen. Die waren so Orte, da hat man sich halt so Bücher ausgeliehen, da ging man hin, das war immer so ein bisschen verstaubt. Und mittlerweile sind das wahnsinnig pulsierende Orte, wo man alles leihen kann. Ich brauche eine Bohrmaschine, Stadtbücherei. Ich brauche einen Microcontroller, Stadtbücherei. Nähmaschine, Stadtbücherei.
Ach was, ich war schon lange nicht mehr in der Stadtbücherei offenbar. Ja, okay,
Gehen Sie mal hin. Und vor allen Dingen in Hamburg, Sonntag, Stadtbücherei. Die ganze Welt ist da. Das ist fantastisch. Das sind unglaublich tolle dritte Orte geworden. Und heutzutage würde niemand mehr auf die Idee kommen, wenn ich jetzt sage, Mensch, lass uns doch mal so ein Gebäude nehmen, mitten in der Stadt, riesengroß, da tun wir Bücher, Nähmaschinen, Microcontroller und Roboter rein. Ja. Und dann geben wir den Leuten so ein kleines Kärtchen, das kostet die 10 € im Jahr. Und dann können die das alles mit nach Hause nehmen und dann bringen die das wieder. Da würde doch jeder sagen, bist du bescheuert? Das wird doch kein Mensch mehr machen. Und genau diese öffentlichen Orte und genau dieses gemeinwohlorientierte Ding, das müssen wir uns, glaube ich, wahnsinnig bewahren. Weil das ist eigentlich das, was uns als Gesellschaft auch ausmacht.
Ginge da auch mehr bei Theatern? Also Theater mehr als Spielstätte? Was machen Sie im ZKM? Gehen Sie in die Richtung?
Also das ZKM ist ja total schön riesengroß. Und das ZKM hat ein Foyer, das wirklich auch eine Begegnungsstätte ist. Da geht man rein, da trinkt man Kaffee, man hält sich da einfach nur auf. Familie mit Kindern verbringen da einfach auch mal Nachmittage. Und wir haben jeden Freitagnachmittag freien Eintritt. Und das ist unfassbar gut, was Sie da sehen. Da kommen Leute, die sagen, ach, jetzt gehen wir einfach nur mal gucken. Eigentlich ist das nichts für mich, aber jetzt gehen wir mal gucken. Heute ist ja Freitagnachmittag. Es findet gerade statt ein Stricktreff. Ich weiß nicht, die stricken dann auch Kabel und LEDs irgendwie. Das findet unten statt. Dann im zweiten Stock wird analoge Synthesizer gebastelt. Jeder kann seinen eigenen Synthesizer mitbringen und dann gibt's eine Jam-Session. Es gibt die normalen Ausstellungen. Also hier tobt total das Leben und es steppt der Bär. Und das finde ich ganz wichtig, dass es diese Orte gibt.
Kulturstätten als neue Marktplätze, neue Agora.
Nee, das sollte ja im idealen Fall eigentlich schon lange so gewesen sein. Also ich kann mich noch erinnern, wir hatten das jetzt, denk spontan dran, ich wohne ja am Prenzlauer Berg in Berlin irgendwie und an der Grenze zur Mitte und eine ähnliche Rolle hat die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz irgendwie über Jahrzehnte in der Ära von Castorf ausgeübt. Also es war ja nicht nur das Castorfsche Theater, das da stattfand, es waren auch ganz viele, einige der tollsten Konzerte in den Nullerjahren in der Volksbühne gesehen. Also auch gerade mit elektronischer Musik unter anderem, die Diskursveranstaltungen haben, ich würde mal behaupten, eine ganze Generation von Studierenden mitgeprägt irgendwie. Und das war wirklich die ganzen Bars und Galerien rund um diesen Rosa-Luxemburg-Platz. Das war wirklich das Zentrum eines Stadtteils und einer intellektuellen oder wie auch immer ästhetisch geprägten Gemeinschaft. Und man hat dann wirklich erst gemerkt, irgendwie, als Castorf weg war, und wir haben jetzt mittlerweile, steht dieses Haus seit mehr oder weniger 10 Jahren, seien wir ehrlich, eigentlich leer, abgesehen von so gelegentlichen Kram, den da irgendjemand macht, irgendwie. So, dass, was da jetzt wirklich auch irgendwie in Berlin-Mitte und Prenzlauer Berg verloren gegangen ist. Also man kann da ex negativo sehen, irgendwie, was so ein Haus, irgendwie, wenn es irgendwie nicht nur als Sparte geführt wird, sondern eben genau als Agora, als Zentrum auch in einer großen Stadt wie in Berlin irgendwie ausrichten kann.
Und das ist vielleicht genau die Aufgabe, die solche Kulturstätten in unterschiedlichster Ausprägung in dieser Zeit wahrnehmen sollten. Ja, um auch die Schwelle niedriger zu machen, die Eintrittsschwelle. Weil jetzt, also Theater, Oper, kommt ja relativ elitär daher, und viele Leute haben es gefühlt, also da darf ich nicht rein oder da, also, was passiert da, das interessiert mich auch nicht.
Ach, da bin ich
wenn, dann
nicht
ist so es zu teuer. Und, ja. Aber je nach Angebot ist es dann anders, ne?
Berlin hat gerade den kostenlosen Museumssonntag abgeschafft. Ja, ja. Also das ist auch so ein bisschen schuldeigene. Dann, zumal es tatsächlich wirklich Themen gibt, die wir verhandeln müssen und die wir auch verhandeln müssen außerhalb der Politik im vorpolitischen Raum. Der wird ja immer wichtiger. Mhm. Und gerade zum Thema, wie wollen wir in einer Welt miteinander leben, die künstliche Intelligenz drin hat? Mhm. Ja. Was wollen wir, dass KI macht in dieser Welt? Was wollen wir, dass es nicht macht? Wie funktioniert das eigentlich genau? Was ist ein Prompt? Wie geht das? Und da kann Kunst und Kultur auch helfen. Und wir machen Ausstellungen, wo wir uns damit befassen, was ist Wahrheit im 21. Jahrhundert? Wie promptet man eine KI? Wie entstehen diese Bilder eigentlich? Und das brauchen wir, um uns eine Meinung zu bilden. Weil wir hören immer nur KI, KI, und das ist sehr, sehr viel. Und um sich wirklich dediziert eine Meinung zu bilden, brauchen wir ein bisschen mehr Wissen.
Stimmt meine These, wenn ich sage, Kulturschaffende sind unpolitischer geworden? Trauen sich nicht mehr in die Politik oder sich politisch zu äußern. Ich habe bisweilen den Eindruck, aber mein Eindruck ist gespeist aus einer parteipolitischen Sicht.
Sie meinen so in dem Sinne, in dem Günter Grass damals Wahlkampf für Willy Brandt machte?
Ja, relativ plump die These, ja, oder eingeengt. Also Parteien kriegen kaum noch Menschen, die sich bekennen. Und es muss jetzt nicht immer eine Partei sein, aber so Bekenntnisse, Äußerungen, Haltungen sind vielleicht wichtig. Wie sehen Sie das? Stimmt das oder ist es auf eine andere Art und Weise politisch?
Also wenn ich mal ausweichen darf aus Deutschland, wir Journalisten schreiben jetzt viel Jahresrückblicke, und ein zentrales Thema des Jahresrückblicks war irgendwie die großen Hoffnungen, die im US-amerikanischen Wahlkampf auf Taylor Swift gesetzt wurden. Wird sie für Kamala Harris sich irgendwie aussprechen oder nicht? Irgendwie. Und dann hat sie sich dafür ausgesprochen, hat Kamala Harris verloren. Und jetzt stellen wir fest, irgendwie, dass wenn Popstars Haltungen zeigen, dass es vielleicht nicht nur nichts bringt, sondern sogar bei vielen Menschen, in dem Fall war das offensichtlich so, den Eindruck erweckt, dass da jetzt bestimmte Eliten miteinander küngeln und dass man jetzt irgendwas tun will, um diese Eliten abzusetzen. Das ist ja auch irgendwie ein zentrales Problem, das wir gerade haben. Übrigens auch irgendwie in der Wahrnehmung vieler Menschen, was so Teile der Kunstszene, gerade unserer hauptstädtischen Kunstszene angeht. Insofern bin ich gar nicht so sicher, ob das wirklich wünschenswert wäre und ob die politischen Parteien was davon hätten. Die Frage ist, wie können Künstler und Künstlerinnen politische Meinungen ausdrücken, sich Verantwortung übernehmen, das finde ich auch durchaus irgendwie, oder Haltung zeigen, sich bekennen, ohne sich parteipolitisch zu vereindeutigen. Das finde ich die interessanteste
Aufgabe. Gibt es da Beispiele, um das mal jetzt mit Frau Swift aufzugreifen, in der Popkultur? Kann Pop politisch sein?
Ja, Pop kann politisch sein, aber er ist immer von Ambivalenzen durchzogen. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, es gab in den letzten 20 Jahren keine politischere Popformation als den deutschen Hip-Hop. Weil unter anderem, weil deutscher Hip-Hop ganz vielen Menschen mit Migrationshintergrund aus marginalisierten Gruppen irgendwie die Möglichkeit eröffnet hat oder Öffentlichkeit gegeben hat, die Möglichkeit eröffnet hat, irgendwie also an der Pop-Öffentlichkeit zu partizipieren. Wenn man sich anschaut, wer in den 80er, 90er Jahren in Deutschland Musik gemacht hat, dann waren das ausschließlich weiße, meistens Männer. Das ist anders geworden. Gleichzeitig ist es aber so, dass wiederum keine mir erinnerliche deutschsprachige Form der Popmusik so sexistisch, homophob, zum Teil rassistisch und zu großen Teilen antisemitisch war, wie der deutsche Hip-Hop. Das heißt, wir haben da irgendwie eine, wir müssen im Blick auf Kultur auch immer Ambivalenzen aushalten. Das finde ich ganz wichtig. Und wenn man sich jetzt wünscht, irgendwie so, dass Popmusik muss politisch werden, irgendwie, dann haben wir da ein Beispiel, das einerseits sehr wichtig ist und auf der anderen Seite ist es wirklich furchtbar, wenn Sie sich solche Texte anhören. Und genauso ist es so, wir gerne die Aufforderung irgendwie an Pop- und Rockmusiker politisch zu werden. Und dann haben wir aber tatsächlich auch irgendwie Konstellationen, wo Musik ganz klar irgendwie die Ideologeme der, sagen wir mal, rechtspopulistischen Parteien unterstützt. Und das hätten wir als progressive Menschen dann eigentlich auch wieder nicht so gerne. Also ich würde halt immer davor warnen, wenn man jetzt so in so Diskussionsrunden, wie wir sie hier gerade betreiben, hat man immer das Gefühl, so wenn doch die Kunst endlich politisch wird, dann dient sie unseren emanzipatorischen und progressiven Idealen irgendwie und dann dient sie dazu, Frau Lorenz gesagt, also an bestimmte Gemeinschaften zu versammeln. Vielleicht sind das aber auch gar nicht die Gemeinschaften, die wir jetzt gerne hätten oder die uns wiederum dabei haben möchten. Dessen muss man sich immer im Klaren sein.
Ja, es wird dann auch etwas verspannt, das Ganze wahrscheinlich.
Davon mal abgesehen,
ja. Und wir haben große politische Debatten in der Kunst gerade. Also wir arbeiten am ZKM jetzt zum Beispiel mit Hellerau in Sachsen zusammen, weil auch die sind von massiven Kürzungsszenarien betroffen. Gerade in den Bundesländern, in denen es jetzt gerade eine Landtagswahl gab, wo sich jetzt politische Machtverhältnisse verändert haben, ist das schwierig. Und wir unterstützen das mit eben einer Kooperation und Zusammenarbeit, gerade auch mit internationalen GastkünstlerInnen, um da so einen Austausch auch wirklich am Leben zu erhalten. Also wir sind in großen politischen Debatten in der Kunst gerade. Und die sind auch nicht unbedingt alle immer nur angenehm.
Was kriegt man davon mit in einer breiteren Gesellschaft?
Also wir beschäftigen uns ja ganz viel auch damit, was Herr Balzer auch gerade gesagt hat, wie gehen wir mit KünstlerInnen um, die sich offen antisemitisch äußern, die sich tatsächlich einsetzen. Das sind gerade die großen Themen tatsächlich und das ist kein einfaches Thema für Kulturinstitutionen und das ist kein einfaches Thema zum Verhandeln gerade.
Wie wir ja bei der letzten Berlinale hautnah beobachten konnten.
Ich habe zufällig ein Buch drüber geschrieben, sie hat es dankenswerterweise am Anfang erwähnt, es gibt eine Kette von Beispielen, wie gehen wir mit KünstlerInnen, genau, die bestimmte Meinung vertreten, aber eben auch, und da wird es ja dann auch eine Frage des Verfahrens, irgendwie so, wie gehen wir mit KünstlerInnen um, die ihrerseits dazu aufrufen, andere KünstlerInnen zu boykottieren. Also wie geht man jetzt mit auf Boykottforderungen, soll man dann Gegenboykotte vornehmen, wie verhält man sich dazu? Das führt aber zu dem Punkt, dass natürlich nicht nur wir, wie Frau Lorenz gesagt hat, diese Diskussionen führen, sondern dass wir auch es auch tatsächlich in weiten Teilen, auch oder in großen Teilen mit einer Kunstszene zu tun haben, die genauso fragmentiert, zerstritten, polarisiert ist wie der Rest der Gesellschaft und die gerade viel in einer wirklich auch nicht sehr vorbildhaften Weise und da endet dann vielleicht auch die Vorbildfunktion der Kunst, irgendwie auch viel Energie darauf verwendet, irgendwie sich gegenseitig das Leben schwer zu machen und sich gegenseitig aus Diskursen auszuschließen. Also ich bin Mitglied des PEN Berlin, gerade irgendwie ich hatte schon so einen Riecher, ich habe an dieser einen Mitgliederversammlung nicht teilgenommen, nach der dann irgendwie mal hier ein paar Dutzend, mal da ein paar Dutzend irgendwie ausgetreten sind, weil Resolutionen irgendwie unterschrieben wurden, die ihren persönlichen politischen Ansichten nicht passten irgendwie. Aber das ist dann wirklich ein Punkt, deswegen hatte ich am Anfang gesagt, so manchmal würde ich mir also gerade jetzt wünschen, dass das gerade Künstler und Künstlerinnen weniger irgendwie auf die politisch eindeutige Botschaft setzen, sondern einfach mal irgendwie auf das, was der Kern ihres Geschäfts ist, nämlich die Kunst als Unterbrechung von Eindeutigkeit.
Vielen Dank. Das war sowas wie ein Schlusswort.
Ja.
Oder? Frau Lorenz.
Ja.
Es sei denn, Frau Lorenz hat noch eine Gegenmeinung dazu.
Boah, ich finde das Thema sehr schwierig. Also ich finde, da gibt es keine einfachen Wahrheiten. Da gibt es tatsächlich nur komplexe gesellschaftliche Verhandlungen. Und denen müssen wir uns stellen. Und für die brauchen wir die Räume. Also nein, ich schließe mich der Meinung von Herrn Hochfliet an.
Ja, die Räume werden wir brauchen. Sie werden gerade in Berlin ein bisschen enger, fürchte ich. Schlimme Debatte, die hier stattfindet. Ich hoffe, das greift nicht über in andere Länder. Vielen Dank für das Gespräch.
Ganz herzlichen Dank.
Erhellend, ja, Dank. Verwirrend und ich muss drüber nachdenken. Und das ist das Richtige. Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Ich habe heute wieder einiges gelernt. Ich habe viele wertvolle Eindrücke mit in das kommende Jahr nehmen können. Ich hoffe, Sie auch. Es wird ein Jahr voller neuen Herausforderungen, voller Chancen, hoffe ich, voller Risiken natürlich auch. Wir werden sehen, was wir daraus machen. Ich hoffe, was Gutes. Am 20. Dezember zumindest werde ich ein letztes Mal in diesem Jahr in den Bundesrat gehen und auf der baden-württembergischen Bank Platz nehmen, für das Land meine Stimme erheben und abstimmen. Und ich muss sagen, es ist wie immer eine besondere Erfahrung, an diesen Verhandlungen teilzunehmen, die für die Gestaltung unserer Bundespolitik von so eminenter Bedeutung sind. Der Bundesrat ist das Organ, in dem die Länder die entscheidende Stimme in der Gesetzgebung auf Bundesebene haben. Und als Bevollmächtigte des Landes Baden-Württemberg beim Bund ist es meine Aufgabe, die Interessen und Anliegen unseres Bundeslandes so gut wie es geht aktiv einzubringen und zu vertreten und natürlich auch durchzusetzen. 2025 wird nicht nur durch die vorgezogenen Neuwahlen beim Bund spannend werden, sondern es gibt noch einen weiteren besonderen Anlass. Die Landesvertretung feiert ein Jubiläum. Im Sommer 25 werden wir ein Vierteljahrhundert Baden-Württemberg in Berlin begehen. Dieses Jubiläum ist nicht nur ein Anlass, auf die erfolgreiche Zusammenarbeit der letzten Jahre zurückzublicken, sondern natürlich auch im Moment nach vorne zu schauen, neue Wege für die Zukunft zu überlegen und zu gestalten. Und dazu werden im Rahmen dieses Jubiläums zahlreiche Veranstaltungen stattfinden. Wer also Interesse an diesen Terminen und Events in unserem schönen Haus hat, sollte sich unbedingt unseren Newsletter abonnieren, kleiner Werbeblock, und regelmäßig auf unserer Website vorbeischauen. Dort gibt es wie immer alle Informationen zu kommenden Veranstaltungen, zu Projekten und besonderen Aktionen rund um dieses Jubiläum. Ich freue mich, wenn Sie zu der einen oder anderen Veranstaltung in die Tiergartenstraße kommen und hoffe, dass wir auch im nächsten Jahr wieder bei den verschiedensten Anlässen miteinander ins Gespräch kommen. Ja, jetzt bleibt mir nur noch Ihnen und Euch frohe Weihnachten, ein bisschen Ruhe und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr zu wünschen. Ich hoffe sehr, dass wir uns auch 2025 wiederhören. Ihr Rudi Hochfried.
Spätzlespress, der Baden-Württemberg-Podcast aus Berlin.
Ich habe dazu eine grundlegende Frage. Warum heißt er Spätzlespress?
Ich habe mir das als Nicht-Schwabe gar nicht getraut zu fragen.
Ich bin auch Nicht-Schwabe, deswegen darf ich das fragen.
Okay, dann fragen wir es gemeinsam.
Es gab ein kleiner Brainstorm bei mir in der Landesvertretung. Da konnten alle teilnehmen mit der Frage der Namensfindung. Und ich war die Jury. Spätzlespress, also Presse wie Presse, Medien. Mhm. Und Sie kennen die Spätzlespresse, oder?
Nein, also ist das wie ein Spätzlehobel?
Ja, das ist, also es gibt zwei Schulen bei der Herstellung von Spätzle.
Ja, das müssen Sie nicht sparen erklären, aber ich bin schon was gelernt jetzt.
So. Ja, bitte erklären.
Man nehme ein Brett und ein Schaber und darauf schmierst du den Teig und dann fängst du an zu schaben. Okay? Ja. So, jetzt. Und das, was abgeschabt ist, fällt dann direkt ins kochende Wasser.
Okay.
Mhm. So, das ist natürlich die klassische Form. Ne? Also die schwäbische Hausfrau macht so. Okay. Und dann gab es aber ein findiger Politiker übrigens, der hat die Spätzlespresse erfunden. Das ist ein Gerät mit einem langen Hebel und einer Form. Also da kannst du den Teig einfüllen.
Ah, und dann so drücken.
Und dann drückst du das durch. Und was rauskommt, hat die Form von geschabten Spätzle.
Alles klar.
Also es ist eigentlich eine Mogelpackung, ja. Für die, die nicht schaben können, wie ich zum Beispiel.
Das ist ja jetzt auch ein sehr schönes, rahmendes Thema für diesen Podcast.
Aber ich vermute jetzt mal, wer was auf sich hält, macht es natürlich authentisch.
Selbstverständlich.
Ja.
Und ich darf gar nicht groß sagen, dass ich das nicht mache, sondern, also es ist inzwischen eingebürgert, so ist es nicht. Man darf das schon, aber so richtig echt ist es nicht. Also wenn wir Skifahren gehen, da ist ein Originalschwabe da, der hat immer sein Brett dabei und sein Hobel und der macht dann Gehspätzle, gehobelt, ja, für 8 Leute. Der schwitzt sich 2 Hände durch, weil das Wasser kocht und brodelt und dampft und er macht dann für 8 Leute, glaube ich, 3 Kilo Spätzle oder sowas. Ja,
nur die Harten kommen in den Garten.
So sieht's aus. Aber die sind lecker.